Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Brauchen Bürgermeister, Bürgermeisterin, Kommunalpolitiker bei uns eine Waffe? Das scheint eine ernsthafte Frage zu sein. Und damit Tag und Hallo zum Update-Podcast an diesem 14. Januar. Ja, das habt ihr vielleicht mitbekommen, der Bürgermeister von Kamp-Lintfort. Der hat den Waffenschein beantragt, weil er von der rechten Szene vermehrt bedroht wurde. In der Vergangenheit. Und die Drohung bei solchen Amtsträgerinnen und Amtsträgern haben in der Tat auch zugenommen. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagt heute, so geht's nicht. Da muss es anderen staatlichen Schutz geben. Die Waffe ist keine Lösung. Wie kann der aber aussehen? Und was wünscht sich jemand, der in der Vergangenheit auch schon Morddrohungen erhalten hat? Das bespreche ich heute mit Andreas Holstein, Bürgermeister in Altena im Sauerland. Für ihn ist nicht nur der Schutz wichtig, sondern auch ein ganz anderes Bewusstsein Bürgermeistern und Lokalpolitikern gegenüber.
Die Unterstützung für Menschen, die unter Bedrohungen leiden, dass die Menschen, für die sie tätig werden, auch klar Haltung zeigen. Und ich glaube, dass jede positive Mail bei einem bedrohten Politiker oder Politikerin wirklich ein Mittel ist, auch die Menschen zu bestärken.
Außerdem sprechen wir über das, was wir in der Regel alle suchen, nämlich Handy-Ladekabel, ständig verlegt. Das EU-Parlament will seit langem ja eine einheitliche Lösung da finden. Jetzt könnte es ein bisschen konkreter werden, damit auch weniger Elektroschrott produziert wird. Auch da schauen wir uns die Pläne genauer an. Und Umweltministerin Svenja Schulze sagt, auf der Fashion Week in Berlin.
Und deswegen ist es aus meiner Sicht an der Zeit, die innovative Kraft der Mode stärker für das übergreifende Ziel dieser Zeit zu nutzen, nämlich für den Schutz unseres Planeten.
Nachhaltigkeit und Mode, welche neuen Ansätze es da gibt, auch das ist Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schutz ja, aber bitte keine Waffe zulegen. So sieht's die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Sie will Kommunalpolitikerinnen und Politiker schützen, lehnt aber die Bewaffnung von Politikern ab, sagt sie zumindest gegenüber der Funke Mediengruppe. Es ist nun mal bei uns so, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Amts- und Mandatsträger werden in den letzten Jahren deutlich mehr bedroht. In Niedersachsen gab es zum Beispiel 2019 167 solcher Straftaten, 59 mehr als im Vorjahr. Es muss sich ändern. Andreas Holstein ist Bürgermeister der Kleinstadt Altena im Sauerland. Er wurde in der Vergangenheit auch schon angegriffen, hat Morddrohungen erhalten. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, was er von der Forderung Kramp-Karrenbauers hält.
Also erstmal finde ich gut, dass sie dieselbe Meinung wiedergibt, wie ich sie auch schon geäußert habe, dass Waffen nicht in die Hände von Kommunalpolitikern gehören. Zweitens ist die generelle Aussage, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die Schutz bedürfen konkret und auch Schutz bekommen müssen. Das ist aber auch schon gegeben, wenn sie darauf anspielt, dass man beispielsweise durch Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die bei Hasskriminalität und Bedrohungen tätig werden, mehr eingreift, dann ist das sicherlich was Richtiges, weil das im Moment überall entsteht. Und ansonsten bleibt ein stärkerer Polizeischutz. Sie hat ja eben nicht gesagt, wie das passieren soll. Mhm. Ein Personenschutz für 14.000 Bürgermeister, davon halte ich überhaupt nichts. Und Bürgermeisterin, weil das ist überhaupt nicht umsetzbar. Aber das hat sie auch eben nicht gefordert.
Was ist denn für Sie umsetzbar, beziehungsweise mit was würden Sie sich denn in Ihrem Amt wohler fühlen?
Mit der Unterstützung der Zivilgesellschaft. Ich glaube, das wesentliche Zauberwort in dieser Frage lautet Zivilgesellschaft, lautet die Unterstützung für Menschen, die unter Bedrohungen leiden, dass die Menschen, für die sie tätig werden, auch klar Haltung zeigen. Und ich glaube, dass jede positive Mail bei einem bedrohten Politiker oder Politikerin wirklich ein Mittel ist, auch die Menschen zu bestärken. Genauso wie Sympathiekundgebungen und in Form von Demos oder Ähnlichem. Und ich glaube, wir müssen in der gesamten Gesellschaft sehen, dass wir Haltung bewahren und unsere Demokratie auch mit friedlichen Mitteln verteidigen. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel.
Christoph Landscheid, der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, hat wegen Morddrohungen aus der rechten Szene den Waffenschein beantragt. Ich habe bei Ihnen rausgehört, Sie sehen das wie Annegret Kramp-Karrenbauer, dass das kein Mittel ist. Warum nicht?
Ja, weil ich glaube, dass wenn ich mich mit den Bürgern, die ich ja vertrete, auf eine gewisse Zeit, wenn sie mich wählen, in ein Gespräch will, dass da Waffen keine Rolle spielen dürfen, nicht mal irgendwo im Hintergrund, sondern ich muss das Klima haben, ein Gespräch führen zu können, mit dem Grundvertrauen, dass der Bürger, die Bürgerin, die mir entgegentritt, auch nichts von mir will. Und das könnte ich nicht, wenn ich irgendeine Waffe oder irgendein ein Schutzgerät dabei hätte, weil das würde ja schon das Misstrauensvotum meinem Souverän gegenüber ausdrücken. Und das kann in meiner Denke hat das keinen Platz. Ich verstehe, dass der Kollege sich bedroht fühlt. Ich weiß, wie das ist und ich weiß auch, wie schwer das ist. Es ist traurig, dass das in unserem Staat, in unserer Demokratie momentan leider für viele von den ehrenamtlich Handelnden gibt, für viele hauptamtlich Handelnde, aber auch nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern auch Verwaltungsmitarbeiter, Rettungsdienst, Sanitäter, Feuerwehr, Ordnungsämter sind davon betroffen. Man denke an den traurigen Tod eines Außendienstmitarbeiters der Stadt Köln vor wenigen Wochen.
Das letzte Mal haben Sie mir sehr persönlich gesagt, Herr Holstein, ein bisschen vorsichtiger sein, aufmerksamer sein, mehr kann man nicht machen. Ist das immer noch so?
Ja, ich glaube, dass das so ist. Das gilt aber auch nicht nur für Politiker und Politikerinnen. Auch wenn man abends über eine dunkle Straße geht als ganz normaler Bürger, hat man ja irgendwelche Ängste, mit denen man umgehen muss. Und auch da muss man tut man sicherlich gut dran, ein bisschen vorsichtig zu sein. Und das tun auch sicherlich viele der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich halte es für wichtig, dass wir diese Debatte führen, weil wir wollen ja auch noch in 10 oder 15 Jahren Menschen haben, die Kommunalpolitik betreiben. Und zwar auch die Richtigen, die es aus Überzeugung machen. Und ich glaube, der Schutz ist wirklich zu suchen, indem wir Haltung beweisen, uns von solchen Einschüchterungen nicht irgendwie beeinflussen lassen, sondern weiterhin unser Mann oder unsere Frau stehen im politischen Alltagsgeschäft, uns vor unsere Mitarbeiter stellen und für unsere Bürger da sind.
Andreas Holstein, Bürgermeister der Kleinstadt Altena im Sauerland, sagt, das ist gut so, was die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer da sagt, mehr staatlicher Schutz für Amtsträgerinnen, Amtsträger, aber keine Bewaffnung. Andreas Holstein selbst wurde auch schon angegriffen, mit dem Messer am Hals bedroht. Wie er damit umgegangen ist, das hat er mir in einem sehr persönlichen Gespräch erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hast du noch Akku, Theresa, eigentlich?
Ich habe noch 36%.
Ach, Match. 37%.
Mensch.
Aber kriegen wir ein Problem? Also, wenn du keinen Akku mehr hast, ich habe kein Ladegerät, beziehungsweise ich habe eins nicht für einen Apfel. Du hast ja so einen Apfelgerät.
Ich habe einen Apfel, ja. Also, ich bräuchte so ein spezielles Apple-Kabel.
Das ist natürlich in der Tat ein Problem. Und das ist schon sehr, sehr lange ein Problem, dass es da keine einheitlichen Ladegeräte gibt in der EU für Smartphones. Anderes Problem ist der Elektroschrott. Wenn man sich die Zahlen da mal anschaut, jährlich verursachen alte Ladegeräte in der EU 51.000 Tonnen Elektroschrott. Unglaublich viel. Und die EU hat das auf dem Schirm. Seit 10 Jahren will eine einheitliche Lösung haben fürs Handy, aber bisher tut sich da nichts. Die Woche steht dieses Problem beim Europäischen Parlament wieder an auf der Agenda? Warum tut sich da nichts, Theresa?
Also es tut sich nichts, weil die Idee mit den einheitlichen Ladegeräten auf Selbstverpflichtung basiert. Das heißt, die Industrie hat zwar was unterschrieben, dass sie diese einheitlichen Handy-Ladegeräte irgendwie erstellen wollen, dass sie sich da bemühen. Man hat sich dann auch auf Mini-USB geeinigt vor ein paar Jahren. Ist auch schon wieder eine etwas überholte Technik. Und ja, wie das mit Selbstverpflichtung eben so ist, ne? Man kann, muss aber nichts. Apple hat ja dann das Lightning-System entwickelt, was mit Nicht-Apple-Geräten auch nicht kompatibel ist. Und sagen, naja, man kann sich ja einfach zusätzlich Adapter dann kaufen und da sind sie eigentlich dann auch schon fein raus. Haben damit auch einen Vorteil. Apple verdient nämlich damit im Vergleich zu den anderen Anbietern viel mehr als also mit dem Verkauf von Kabeln und Adaptern als andere.
Aber nach 10 Jahren, mal ganz ehrlich, wenn sich die Politiker doch einig sind und das mit der Selbstverpflichtung mit der Industrie nicht so richtig funktioniert, warum passiert dann da nicht weiter was?
Ja, genau das fragt sich jetzt eben auch das Europäische Parlament. Die wollen nämlich unbedingt gerne eine Lösung haben, sind da aber auf die Kommission angewiesen, weil die Kommission nun mal erstmal ein Gesetz vorschlagen muss und ohne das kann das Parlament nämlich nicht arbeiten, nichts entscheiden. Nur scheut sich die Kommission der Wirtschaft da irgendwas auf zu erlegen. Das hat mir Alexander Fanta von netzpolitik.org erzählt.
Die Kommission hat vor 2 Jahren entschieden, noch mal lieber eine Studie in Auftrag zu geben, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Sie haben sich dagegen entschieden, unmittelbar tätig zu werden. Jetzt sagt die Kommission, okay, wir sehen, dass es mit der Freiwilligkeit irgendwie bisher nicht so viel gebracht hat. Aber weiterhin, also in den Äußerungen der Kommission kann man entnehmen, dass sie weiterhin sich alle Karten offen hält, also sich eben nicht verpflichten will, irgendeine Art von gesetzlicher Maßnahme zu ergreifen.
Also man hört, immerhin gibt es diese Studie, die er da anspricht. Und da steht auch drin, um Elektroschrott zu vermeiden, wäre ein einheitliches System schon sehr sinnvoll. Und es gibt noch die Idee, die Ladekabel, die man ja immer mit Neugeräten mitgeschickt bekommt, dass man die weglässt und dafür den Preis insgesamt senkt.
Jetzt geht es aber hier nicht nur um Smartphones. Ich meine, so eine Bluetooth-Box muss geladen werden, Powerbanks oder Fahrradlichter auch. Da sind ja immer wieder neue Ladekabel. Sollte man da nicht so ein bisschen größer denken?
Tatsächlich denken die auch in dieser Studie daran, die die Kommission da in Auftrag gegeben hat, und sagen auch, dass das natürlich sinnvoll wäre. Und die Lösung, die ist eigentlich schon auf dem Markt. Und genau darüber habe ich mit Christoph Windeck vom CT-Magazin gesprochen.
Also in der Zukunft wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit USB-C sein. Darauf hat sich die Industrie auch eingeschossen und auch schon bei der Spezifikation oder der Normung dieses Steckers wurde das so gedacht. Es gibt halt noch sehr, sehr viele Geräte im Markt, die eben noch diesen alten Micro-USB-Anschluss haben. Und da braucht man dann eben Adapter oder Adapterkabel.
Ja, um dann nicht eben gleich wieder ein ganz neues Gerät zu kaufen, macht Sinn. Und USB-C zum Beispiel, die kann man schon nutzen bei den neuen Apple-Notebooks.
Ist das die Lösung? Ist das die Lösung für alle Endgeräte, also Handy, Notebook und so weiter? Die kann man dann alle mit diesem einen Ladegerät laden oder wie?
Das wäre eine gute Idee, wäre auch die Idealvorstellung, geht aber einfach nicht, weil die Geräte unterschiedliche Leistung brauchen. Ne? Mhm. Es geht ja nicht jetzt nur um diesen einen Anschluss, also ob das jetzt Micro-USB ist, ein Lightning oder ein USB-C, sondern auch darum, welches Ladegerät, also welches Netzteil da dran hängt und wie viel Power das hat. Und das ist noch wahnsinnig undurchsichtig. Also es kann dann passieren, dass du zum Beispiel zu Hause so ein Ladegerät mit USB-C zu Hause rumliegen hast, denkst, Mensch, ich hole mir mal ein neues Notebook und denkst, damit kann ich das ja laden. Geht aber nicht, weil die Power fehlt. Also da ist das größte Problem immer noch das Netzteil, was sich da nicht so vereinheitlichen lässt.
Die Lösung ist einfach kabellos. Einfach kein Kabel mehr und dann einfach, das gibt es ja schon. Du kannst ja schon das Handy auflegen und dann wird so wireless einfach der Akku getankt.
Genau, ne? Über so einen Kontakt. Also es ist auch ein wirklich schöner Gedanke, nur da ist das Problem, dass die Technik noch nicht so optimal ausgereift ist. Da wird die Energie ja über Luft übertragen und die ersten Modelle laden da jetzt noch nicht so schnell, sagt Christoph Windeck.
Da wäre es vielleicht tatsächlich so, dass wenn man die jetzt standardisiert im heutigen Stadium, dann würde man sich vielleicht in 5-6 Jahren, wenn man einen Gebrauchtwagen mit so einer Ladetechnik kauft, ärgern, weil das Ding eben so lahm lädt. Hier gibt es natürlich schon einen Widerspruch zwischen, man möchte ja letztlich Elektromüll vermeiden und dazu muss man auch was standardisieren, was eben sehr viele Geräte auch nutzen können. Also dazu muss die Technik auch eine gewisse Reife haben.
Ja, und USB ist eine alte Technik, die ist ausgereift und deshalb setzt man, also die EU jetzt auch eher darauf, und versucht, das zu standardisieren.
Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis es wirklich dann einheitlich ist oder irgendwann mal verschwindet und wir keinen Elektroschrott mehr produzieren. Maybe in future.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mode kann Veränderungen auslösen, die weit über die Frage Design oder Stil hinausgehen. Mode ist eben auch gesellschaftspolitisch relevant.
Also nicht nur schick und schön, was wir da tragen, sondern auch wichtig, was wir kaufen. Vor allem, das sagt Umweltministerin Svenja Schulze zu Beginn der Fashion Week in Berlin. Und natürlich ist Nachhaltigkeit eines der größten Themen dort. Niklas Potthoff hat den Auftakt der Fashion Week und das Thema Nachhaltigkeit für uns dort beobachtet. Was kritisiert Schulze genau?
Also schon die gesamte Entwicklung der Modebranche. Man muss sich das mal vorstellen. Die globale Kleidungsproduktion hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und oft werden die Sachen, die ja dann auch in Deutschland verkauft werden, unter umweltschädlichen oder sozial schwierigen Bedingungen hergestellt. Das kritisiert die Bundesumweltministerin. Sie sagt aber, dass auch die Konsumenten umdenken müssten. Denn 40% der Kleidung, die wir kaufen, die tragen wir kaum oder gar nicht.
Was möchte denn die Umweltministerin in diesem Punkt da genau gegen tun?
Also Svenja Schulze teilt das in 2 Kategorien ein.
Das erste wäre, für die Hersteller und für den Handel wirklich Anreize zu setzen, damit dieser sich stärker an Nachhaltigkeit orientiert und notfalls das eben auch mit gesetzlichen Regelungen zu tun. Und zum Zweiten müssen wir auch Konsumentinnen und Konsumenten dazu bewegen, mehr Wert auf qualitativ hochwertige und langlebige Bekleidung zu setzen.
Ein paar Beispiele dafür. Seit ein paar Jahren gibt es zum Beispiel den Bundespreis Ecodesign für nachhaltiges Design wird er vergeben. Dazu werden junge Designerinnen und Designer auch gezielt gefördert. Und ein großer Schritt war dann die Einführung des staatlichen Siegels Grüner Knopf. Seit letzten September gibt es das erst. Das soll bei Kleidungsstücken zeigen, dass die Sachen sowohl umweltfreundlich als auch sozial fair hergestellt werden. Und um dieses Siegel zu kriegen, müssen Hersteller insgesamt 26 Kategorien erfüllen, also eine ganze Menge. Zum Beispiel sind dann gefährliche Chemikalien bei der Herstellung von Klamotten verboten oder die Abwassergrenze müssen eingehalten werden. Und im sozialen Bereich sind es dann eben Faktoren wie ein vorgeschriebener Mindestlohn oder das Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit.
Jetzt hast du auch mit Modeherstellerinnen, Herstellern, Designerinnen, Designern gesprochen. Was sagen die zum Thema Nachhaltigkeit?
Also die sehen es natürlich auch als großes Problem der Branche. Die junge Designerin Lydia Maurer bringt die Gefühlslage ganz gut auf den Punkt.
Wir sind wirklich in einer Zeit gelandet, wo wir uns daran gewöhnt haben, Mode wie Fast Food zu konsumieren. Und das heißt, dass wir diese Wertschätzung von Mode und den Prozessen und den Menschen, die dahinter stehen, nicht mehr so wertschätzen wie früher.
Ja, und die Designerin und Geschäftsführerin der Modemarke VD, Antje von Dewitz, die nimmt dafür auch andere große Unternehmen in die Pflicht.
Wir haben uns dahin entwickelt, dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das können sich nur manche leisten. Der Begriff nervt mich schon. Nicht, weil es zu viel verwendet wird, sondern einfach deshalb, weil es wie ein Label klingt, das ich mir aussuche, ich mach's oder ich lasse es lieber bleiben, weil es zu teuer ist. Dabei wird total vernachlässigt, dass nachhaltig wirtschaften eigentlich nichts anderes ist, als unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Dass ich nämlich weiß, wo sind die Auswirkungen meines Handelns und wie gestalte ich die so, dass ich weder Mensch noch Natur dabei schädige.
Und sie sagt auch, als Unternehmen muss man momentan teils überlegen, wie viel teurer man als diese ganze Masse an Billigkleidung werden kann. Sonst wird es für ein Unternehmen plötzlich zum finanziellen Risiko, nachhaltig zu produzieren. Das ist für sie natürlich unverständlich und da fordert sie auch mehr wirtschaftliche Anreize von der Bundesregierung.
Lass uns nochmal abschließend, Niklas, drauf schauen, was wir denn als Verbraucherinnen, als Verbraucher tun können, wenn wir uns nachhaltig kleiden wollen, heute 2020.
Also oft hat man ja das Problem, dass es eventuell dann auch teurer wird, aber es muss ja nicht mal teurer sein, vor allem wenn wir mal nichts Neues kaufen, können wir ja auch mal machen. Viele Sachen kann man auch günstig reparieren lassen oder selbst reparieren. Wenn man aber Kleidung shoppen geht, dann sollte man sich eben genau die Klamotten anschauen. Es gibt viele verschiedene Siegel, wie eben zum Beispiel der grüne Knopf, aber auch zum Beispiel der blaue Engel. Da sollte man sich kurz die Zeit nehmen, mal zu checken, wofür steht das Siegel, was da drauf ist. Und wenn die Sachen dann doppelt so lang halten wie die alten Klamotten, die wir haben, dann kann man eventuell ja auch etwas mehr Geld dafür ausgeben.
Die Fashion Week in Berlin, sie läuft noch bis diese Woche Freitag. Umweltministerin Svenja Schulze nimmt die Branche stark in die Pflicht, sagt, da muss mehr getan werden in Sachen nachhaltiger Mode. Live und direkt mit Informationen aus Berlin war das Niklas Potthoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na klar, Hotels oder Restaurants, Ärzte, geht man dahin, schaut man sich vorher die Bewertungen im Netz an. Theresa, ist das bei dir auch so?
Auf jeden Fall. Also wenn ich Freunde oder Freundinnen frage und die können mir keine Tipps geben, das wäre meine erste Wahl, dann auf jeden Fall das Internet.
Ich gucke da auch immer rein und ich finde, es gibt so einen Errorfall, der alles auslöscht. Wenn jemand schreibt, aufgrund der tollen Bewertung habe ich auch gedacht, ich gehe mal hier hin und dann schreibt die Person und ich wurde maßlos enttäuscht. Dann denke ich immer, die Person hat ja viel größeres Gewicht als alle vorher, die so positiv geschrieben haben.
Und dann gehst du da nicht hin.
Nee, dann finde ich es immer merkwürdig. Dann zweifle ich wirklich. Dann fange ich an, denke mir, haben die 100 Positiven jetzt recht? Oder der eine, der sagt, naja, aufgrund der 199 Positiven bin ich ja hin und dann weg. Na, das ist
du schwierig. Weißt aber schon, wie du es rausfinden könntest. Einfach hingehen.
Das ist natürlich eine Option. Wir sprechen darüber, weil ein Fitnessstudio aus München da auch Bedenken hat. Und zwar bei der Empfehlungsplattform Yelp. Die haben geklagt, Yelp ermittelt aus bestimmten Bewertungen einen Durchschnitt. Also da gibt es eine Note, aber da sind nicht alle Bewertungen in dem Algorithmus drin. Und das fand das Fitnessstudio eben unfair. Der Bundesgerichtshof, der hat heute entschieden und sagt, na, die von Yelp, die dürfen das so machen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich heute mal die Macht der Bewertung angeschaut und hat sich davon auch ein bisschen leiden lassen.
Bevor ich mich in die Untiefen der Internetbewertungen begebe, mache ich erstmal eins. Ich bestelle auf meinem Lieblingsportal beim schlechtesten Lieferservice Kölns. Schön, dass man sich auf der Plattform die Restaurants nach Bewertungen sortieren kann. Ich mache das, was man eigentlich nicht macht. Ich klicke auf das mit der schlechtesten Bewertung.
Falsches Essen geliefert bekommen und zu lange gewartet und kaltes Essen und geschmacklos.
Das ist schon mal geil. Hier schlechtestes Essen, das ich je bestellt habe.
Oder hier, der Pizzabote war unfreundlich und duzte mich fortwährend. Getoppt wurde das Ganze noch durch die Titulierung als Alter und Bruder.
Das ist geil. Aber es steht da noch, immerhin war das Essen gut.
Ich habe Freundin und Kollegin Anka zum Mittagessen eingeladen und sie ist gekommen. Tapfer von ihr, denn ich habe ihr gesagt, dass es Essen vom schlechtesten Restaurant Kölns gibt. Insgesamt kommt es bei 115 Bewertungen auf etwas mehr als 2 Punkte von möglichen 5. Ob das gerechtfertigt ist, werden wir gleich erfahren. Ihr Fahrer ist unterwegs, schreibt die Plattform. Schauen wir so lange auf den aktuellen Fall aus München. Ein Fitnessstudio, das eine ähnliche Bürde hat wie das Restaurant, in dem ich bestellt habe, 2 von 5 Sternen. Gegen diese Darstellung hatte die Betreiberin geklagt. Nicht gegen die Bewertungen an sich, sondern gegen den Algorithmus von Yelp. Das Bewertungsportal berechnet nämlich den Sternedurchschnitt nach eigenem Ermessen, wertet manche Bewertungen und manche nicht. Eigentlich soll das Fake-Bewertungen verhindern. Nach Meinung der Fitnessstudio-Chefin Renate Holland sind aber dabei eigentlich gute Kommentare unter den Tisch gefallen.
Es verzerrt natürlich auch ein bisschen die Sicht des Users auf unsere Firmen, ja. Es ist ja dann ein anderes Bild, das sich nach außen widerspiegelt, als das tatsächliche Bild, wenn alle Bewertungen mit einfließen würden.
Renate Holland hat vor dem Bundesgerichtshof verloren. Die Argumentation der Richter, ein Gewerbetreibender müsse die Kritik an seinen Leistungen grundsätzlich hinnehmen. Internetbewertungen zu gewichten und daraus Punkte zu errechnen, sei durch die Meinungsfreiheit geschützt. Renate Holland ist von dem Urteil niedergeschlagen.
Ja, ich fühle mich schon unfair behandelt, denn es spiegelt ja nicht meine gesamte Arbeit wider. Es ist ja nicht das, was wir wirklich leisten. Und für mich ist ja immer wichtig, dass zum Beispiel meine Mitglieder sich in meinen Studios wohlfühlen. Ja? Dieses Feedback ist unheimlich wichtig für mich und daraus kann ich ja lernen, auch aus den negativen Bewertungen.
Wenn aber Yelp-User eine negative Bewertung als hilfreich taggen, dann zählt diese Bewertung mehr in den Gesamtpunktestand als eine nicht getaggte positive Bewertung. Dieses Ausfiltern ist zulässig, sagt der BGH.
Hallo.
Hi.
Das Essen ist da. Von Kölns schlechtestem Lieferservice. Immerhin nach etwas über einer Stunde.
Cool, vielen Dank.
Pizza Margarita, ein Burrito und Kartoffelcurry habe ich bestellt. Chinesisch hätte es auch noch gegeben. Ich frage den Lieferanten, ob er zu seiner 2 von 5 Sterne Bewertung was sagen will.
Finden Sie das unfair, dass Sie so viele schlechte Bewertungen haben?
Ja, natürlich. Die Essen ist sehr gut, schmeckt sehr gut. Aber die Leute werden gut und schmeckt gut. Und trotzdem, die schreiben nicht alles. Und die anderen, was Probleme haben, nur die Leute schreiben.
Klar, gefühlt schreiben die Leute schneller ins Internet, wenn sie was Scheiße finden. Ob das Essen hier unverdient gebasht wird, wird sich jetzt zeigen. Ich probiere mit Anka.
Okay, mal gucken.
Super.
Soll das mit dem Fett so sein?
Okay, richtig geil ist das Essen leider nicht. Wäre ja auch zu romantisch gewesen. Das Indische trieft vor Sahne und hat riesige Fettaugen. Der Käse auf der Pizza schmeckt irgendwie nach Plastik. Und der Burrito ist als solcher in seiner Aluschale nicht erkennbar.
Weißt du, was das eigentlich sein soll, hier auf der rechten Seite, das Rot-Gelbe?
Also, es sieht aus wie Lasagne.
Es soll ein Burrito sein.
Ach so. Okay.
Der wiederum hat besser geschmeckt, als er ausgesehen hat. Und deshalb werde ich keine Sternchen abgeben. Es ist nämlich nicht alles schwarz oder weiß und mit Punkten zu bewerten. Soll doch jeder sein eigenes Urteil bilden oder den Arsch in der Hose haben, direkt persönlich Bescheid zu geben. Dafür plädiert auch Fitnessstudio-Betreiberin Renate Holland.
Persönliche Gespräche wären natürlich viel, viel besser. Ja. Man kann sofort reagieren, man kann die Dinge sofort aus der Welt schaffen. Das fände ich zum Beispiel viel, viel besser, dass die Leute einfach viel mehr Mut haben, das auch anzusprechen, was ihnen nicht gefällt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab nächster Woche, da kann es passieren, dass euch auf den Autobahnen quer durch Deutschland immer mal wieder Transporter mit Soldaten, Panzern und anderem Geschütz entgegenkommen. Vor allem nachts kann das sein. Grund dafür ist eine Übung, nämlich Defender 2020 der USA zusammen mit anderen Ländern. Die läuft dann fast 5 Monate bis in den Mai rein. Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Manöver gibt es ja immer mal wieder. Was ist denn diesmal das Besondere daran?
Ja, es geht vor allem um die Größe dieser Übung. Insgesamt sollen
etwa 20.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA nach Deutschland kommen und dann weiter nach Osteuropa verlegt werden. Außerdem gibt es mehrere Übungen, an denen auch Polen, Georgien, das Baltikum und auch die Bundeswehr beteiligt sind. Insgesamt dann also etwa 37.000 Soldaten aus 18 Nationen, alles Mitglieder der NATO.
Und was wird da genau geübt?
Ja, man will trainieren zur Verteidigung und für verschiedene Krisenszenarien. Es geht zum Beispiel darum zu prüfen, ob man gut zusammenarbeiten kann, ob man das alles koordiniert kriegt und wie sich die Militärmitglieder aus so unterschiedlichen Ländern verständigen können miteinander.
Wenn da jetzt alles nach Osteuropa verlegt wird, dann kann man ja schnell vermuten, dass die Übungen gegen Russland gerichtet sind, oder?
Ja, genau, das haben heute auch wieder Kritiker gesagt und die Übung als Provokation für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewertet. Da haben die Militärvertreter aus den USA und Deutschland aber deutlich widersprochen heute bei ihrer Pressekonferenz. Die legen nämlich Wert darauf, dass das eine allgemeine Übung sein soll und dass man kein spezielles Land im Auge hat. So hat es zum Beispiel der US-Generalmajor Andrew Rowling gesagt.
This exercise is not designed against any one country. This exercise is designed to test our strategic readiness.
Allerdings gibt der deutsche Generalleutnant Martin Schnelleis zu, dass sich der Blick der NATO auf Russland in der letzten Zeit ja deutlich verändert hat. Er sagt nämlich:
Russland hat gezeigt, dass es willens ist, Grenzen in Europa mit militärischer Macht zu verschieben durch die Annexion der Krim. Das hat viele NATO-Mitglieder, insbesondere unsere östlichen Nachbarn, in Alarmzustand versetzt.
Ja, tatsächlich ist da ja viel Unsicherheit bei den Osteuropäern. Und deshalb wollen die USA und will das NATO-Bündnis sicherlich auch zeigen, dass man das Verteidigungsbündnis ernst nimmt und an der Seite der Osteuropäer steht, wenn es denn mal hart auf hart kommen sollte. Aber es gibt halt auch die Kritiker, die Linkspartei gehört dazu, die sagt, die Übung ist ein gefährliches Säbelrasseln Richtung Russland.
Ja, trotz dieser ganzen Kritik soll aber das Großmanöver jetzt nächste Woche starten. Wann werden wir denn hier in Deutschland so richtig davon mitbekommen?
Ja, also eigentlich sollte die Übung so geplant sein, dass wir alle kaum was merken davon. Die Planer wollen nämlich nach eigenen Angaben vermeiden, dass es zum Beispiel Staus deswegen gibt. Das ist auch der Grund, warum vor allem, wie du es ja gesagt hast, nachts gefahren werden soll. Und zum Beispiel soll es kaum Verlegungen geben während der Osterferien, wenn es auf den Autobahnen sowieso bei uns ziemlich trubelig ist. Richtig losgelegt wird Ende Februar. Ein Teil geht dann übers Wasser, also per Schiff, und ein anderer Teil mit dem Zug und natürlich auch, wie gesagt, über die Autobahn. Da gibt es dann drei große Achsen. Eine ist zum Beispiel die von Düsseldorf über die nördliche Route nach Hannover, weiter über Magdeburg und dann nach Frankfurt-Oder.
Die USA trainieren, die Verlegung großer Truppenkontingente nach Osteuropa. Ein Großteil wird über Deutschland als Drehkreuz gehen. Die Aktion Defender 2020 steht an. Informationen dazu waren das von Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo Feuer ist, da ist in der Regel auch Rauch. Und der Rauch von den Buschbränden in Australien, der ist jetzt einmal um die Erde rumgezogen. Das haben Fachleute bei der NASA festgestellt. In der Atmosphäre ist der Rauch da. Ich habe darüber mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst gesprochen und wollte wissen, ob das denn Auswirkungen hat auf die Gebiete, die unter der Rauchwolke sind.
Ja, natürlich. Man hat die Bilder in den Medien gesehen von Melbourne aktuell. Dort ist es ja beeinträchtigend, das kann man schon sagen, für die Bevölkerung. Denn diese Rauchwolken, die da aufsteigen und die sich da in der Region rund um Melbourne ausbreiten, die haben natürlich eine sehr hohe Konzentration. Das ist ja dann gesundheitsgefährdend. Es gibt ja wohl auch Hinweise von den lokalen Behörden, dass man da schon Mundschutz tragen soll und sich eben schützen soll. Denn das ist gesundheitsgefährdend, wenn so eine hohe Konzentration von Rauch in der Atmosphäre ist. Das ist hoffentlich bald vorbei. Das hängt dann allerdings von den meteorologischen Randbedingungen ab. Je nachdem, wie die Windrichtungen sind und wie die Ausbreitungsbedingungen sind, kann natürlich so eine Rauchwolke dann über einem Gebiet für längere Zeit auch mal sozusagen festliegen.
Welche Auswirkungen hat das denn für das Klima? Ich meine, bei Vulkanausbrüchen ist das ja auch durchaus möglich, dass das Klima beeinflusst wird.
Ja, also bei diesen Waldbränden würde ich mal sagen, kann man momentan sicher davon ausgehen, dass das nicht klimabeeinflussend ist. Es gibt ja auch Berechnungen der NASA, wo man Bilder sehen kann, wie sich diese Staubwolken dann in der Stratosphäre, das ist die Luftschicht so etwa in 15 bis 20 Kilometer Höhe, in diesen Höhen ist auch Rauch hinaufgeschossen worden durch diese Waldbrände oder Buschbrände. Und diese Wolken breiten sich dann aus, allerdings verdünnen die sich dann auch sehr schnell wieder und sind auch nur lokal begrenzt, da diese Brände doch von dem Ausmaß her, von der Ausdehnung und auch von der Masse an Staub, die da in die Atmosphäre transportiert wird, nicht vergleichbar sind mit Vulkanausbrüchen. Also man kann hier sagen, für unser Klima kann man nach momentanem Stand der Dinge da ausgehen, hat das keinen Einfluss.
Und wenn wir uns den Vergleich nochmal anschauen, was ist denn da grundsätzlich der Unterschied zwischen einer Rauchwolke von einem Vulkan und einer Rauchwolke, die jetzt zum Beispiel bei einem Buschfeuer entsteht?
Ja, also bei großen Vulkanausbrüchen, man kennt es aus dem Mittelalter, wo ja Vulkanausbrüche schon stattgefunden hatten und wo dann wirklich auch das Klima jahrelang kühler geworden ist, global sogar. Bei so einem Vulkanausbruch werden viel größere Mengen mit Staub in die Atmosphäre, auch in die hohe Atmosphäre, in diese Schichten in 10, 20 Kilometer Höhe geschleudert. Und so ein Vulkanausbruch, wenn er sehr stark ist, dauert auch manchmal Tage bis Wochen, sodass immer wieder diese Massen an Staub nach oben transportiert werden. Und das führt dann dazu, dass sich wirklich so ein Schleier über die ganze Erde ausbreiten kann und dann die Sonneneinstrahlung über Jahre dämpft. Aber das ist bei so einem lokalen Ereignis und bei den Buschbränden in Australien doch deutlich geringer. Also das hat dann nicht so einen Einfluss wie ein Vulkanausbruch.
Ist es denn ungewöhnlich, dass so eine Rauchwolke einmal komplett um die Erde rumzieht?
Also ob es ungewöhnlich ist, kann ich Ihnen jetzt gar nicht ad hoc beantworten, weil man hatte das auch in der Vergangenheit sicherlich technisch gar nicht solche Möglichkeiten, das genau zu vergleichen, wie es jetzt die NASA mit der neuesten Satellitengeneration macht. Also ich habe es bisher noch nie nachgewiesen gesehen, dass das passiert. Auch jetzt, was ich von der NASA sehe, kann man feststellen, dass das wohl jetzt von Australien über den Pazifik bis etwa Südamerika vorangekommen ist. Kann sein, dass man das wirklich bei den heutigen Satelliten dann in ein, zwei Wochen auch wieder über Australien nachweisen kann. Also ich würde sagen, das passiert nur bei sehr großen Buschbränden, wie sie jetzt in Australien ist. Ich kenne keinen Fall aus der Vergangenheit, wo man das nachgewiesen hat, aber das kann mehr an den technischen Möglichkeiten liegen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab.
Sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst über die Unterschiede von Rauch- und Aschewolken. Die NASA hat jetzt nachgewiesen, dass die Rauchwolke von den Buschbränden in Australien einmal um die Erde herumgezogen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.